Ich mache mir die Klischees ja wirklich zu eigen, ne? Also ich will ja wirklich, dass die Leute mich roasten, aber so sei es. Ich habe auf P7 George Russell.
Ja, das ist krass. Das ist krass. Das ist verrückt.
Und dementsprechend habe ich auf P6 Kimi Antonelli.
Das ist verrückt. Dass ein Antonelli einen Russell schlägt, das ist komplett verrückt. Nee, das lasse ich auch so nicht durchgehen. Nee, also das ist krass.
Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut Podcast. Es ist Zeit für unsere Way Too Early Predictions, wo wir, also Perke und ich, in dem Fall sehr, sehr früh unsere Predictions abgeben für die Saison 2025. Ich sage jetzt extra sehr, sehr früh, weil, Perke, ich gehe davon aus, dass diese Predictions im Nachhinein betrachtet teilweise der größte Quatsch sein könnten. Aber wir haben es trotzdem versucht, möglichst realistisch zu machen, wie wir denken, wie es tatsächlich verlaufen könnte. Das heißt aber nicht, dass nicht auch ein paar crazy Calls dabei sind.
Du sagst es, noch haben wir ja gar keine Anhaltspunkte, noch haben wir ja uns gar nichts, woran wir uns langhangeln könnten, wie es zum Beispiel nach den Testfahrten ist, die Woche vor dem ersten Rennen da halt. Da hat man schon immer Ansatzpunkte, da kann man die Testfahrten schon deuten, da geben die Teams natürlich mehr Preis. Mittlerweile, wir haben gerade wirklich kaum was, mit dem wir arbeiten können. Deswegen, wie du gesagt hast, way too early, man sollte das ja nicht zu ernst nehmen, was wir hier alles erzählen, weil manches wird verrückt, manches wird nach dem ersten ein, zwei Rennen schon verrückt sein, vielleicht schon nach den Testfahrten, wer weiß. Deswegen, man sollte das hier nicht zu ernst nehmen, hier einfach eine erste kleine Einschätzung von uns, wie die neue Saison laufen könnte.
Ja, genau. Perke, ich würde sagen, als kurzer Überblick für die heutige Episode, wir haben das Fahrerranking natürlich gemacht, wir haben das Konstrukteursranking natürlich, wir haben die Überraschung der Saison, die Enttäuschung der Saison, drei Hot Takes und ein What the fuck Moment des Jahres. Wir fangen und ganz klassisch an mit den Fahrern, würde ich sagen, in verkehrter Reihenfolge. Das heißt, wir fangen ganz unten an und arbeiten uns hoch alles durch.
Würde ich dich direkt fragen, wie viele Fahrer hast du in deinem Fahrerranking?
21.
Okay, ich habe 22.
22, das ist wild, okay.
Ich habe 22 Fahrer. Und der erste Fahrer, deswegen würde ich sagen, ich fange einfach mal an, weil ich habe einen mehr.
Dann fang an.
Und dieser Fahrer wird ausschlaggebend sein für einen Hot-Take, den ich auch haben werde. Platz Nummer 22 in der Fahrer-WM nächstes Jahr, oder dieses Jahr ist es ja mittlerweile schon, ist Paul Aaron.
Alpin-Reservefahrer, oder?
Alpin-Reservefahrer. Paul Aaron ist Platz 22 bei mir. Jawohl.
Okay, ich frage jetzt mal noch nicht, wie das zustande kommt, weil das wirst du mir später, denke ich, mal noch erklären.
Auf jeden Fall.
Ist wild, weil ich weiß, dass Platz 21 bei uns vermutlich gleich sein wird. Das weiß ich nicht. Daher bin ich jetzt gespannt, wie der Call dann wirklich zustande kommt. Platz 21 bei mir ist nämlich Jack Doohan.
Der ist nicht mein Platz 21.
Okay.
Mein Platz 21 ist Gabriel Bortoleto.
Okay. Gabriel Bortoleto ist tatsächlich bei mir Platz 20, also eins weiter oben als Jack Doohan in dem Fall. Wer ist bei dir?
Ja, bei mir ist Platz 20 dann Jack Doohan, weil wir erwarten beide nicht viel von Jack Doohan. In den Medien hört man schon, ey, es könnte ganz schnell vorbei sein für Jack Doohan, wer weiß, schon nach 4 oder 6 Rennen. Manche sagen so, die anderen so. Und Bortoleto sehe ich einfach, vom fahrerischen Talent sehe ich ihn gar nicht zwingend ganz unten, aber vom Auto her. Ich glaube, wir beide erwarten nicht viel von Sauber nächstes Jahr. Das wird sich wahrscheinlich in der Konstrukteurs-WM auch widerspiegeln. Bei mir wird es sich auf jeden Fall widerspiegeln. Und deswegen Bortoleto nicht wegen seinem persönlichen Talent, sondern wegen seinem Auto einfach da unten, weil er es in seiner Rookie-Saison schwer haben wird, glaube ich.
Ja. Ich glaube, die nächsten Calls werden jetzt interessant werden, weil ich glaube, dass wir jetzt teilweise schon merken werden, dass wir vielleicht unterschiedlich rangegangen sind, auch was wir dann im Konstrukteursranking später sehen werden. Platz 19 bei mir ist nämlich ein Fahrer, den ich glaube, den du deutlich weiter oben haben wirst, und zwar Isaac Hadja.
Okay, ich habe auf P19 auch Hadja. Den habe ich nicht weiter oben. Ich habe ihn genau da, wo du ihn auch hast. Auch gleiches wie bei Bortoleto. Ich glaube, nicht zwingend liegt es am fahrerischen Talent. Ich glaube einfach, dass das Auto gar nicht gut sein wird, was V-Cup eben bauen wird. Und deswegen habe ich Hadja da unten. Ist halt die Frage, schlechter V-Cup und schlechter Sauber. ist die Frage, welcher Fahrer wird mehr performen? Bortoleto, der in meinen Augen eher konstantere Fahrer. Hadjar, der wahrscheinlich mehr pure Pace vielleicht sogar hat als Bortoleto. Das ist halt die Frage, wen man von den beiden weiter oben sieht. Am Ende sehe ich Wiekaap mit dem vielleicht leicht besseren Auto und deswegen Hadjar eher vorne.
Also ich sag's mal so, ich hätte jetzt ehrlich nicht gedacht, dass du auch Hadjar bringst. Ich hätte jetzt gedacht, du bringst tatsächlich den Wiekaap dann schon weiter oben. Vielleicht sind wir doch gar nicht so unterschiedlich unterwegs, wie ich es gedacht hatte. Auf Platz 18 bei mir kommt nämlich Nico Hülkenberg.
Ja, bei mir auch.
Das ist verrückt.
Ist einfach ein unfassbar schlechtes Auto, gehen wir beide von aus. Hülkenberg wird das rausreißen, was er rausreißen kann, was möglich ist. Er wird das Maximum rausholen, da bin ich mir sicher. Aber das Maximum sind halt nicht gerade viele Punkte.
Ja, so. Jetzt wird's wieder spannend für mich.
Jetzt werden wir es anders haben, davon gehe ich aus.
Okay, ich sag's jetzt einfach mal straight und direkt. Platz 17 bei mir ist Lance Stroll.
Ja, Platz 17 bei mir ist Olli Bärmann.
Okay, ja, gut, dann sind wir deutlich anders unterwegs, ja.
Es ist Bärmann, Nurki. Ich weiß nicht, wie er reinkommen wird. Ich weiß nicht, was ich von Haas denken soll nächstes Jahr. Haas ist für mich so ein Fragezeichen. Wie werden die nächstes Jahr performen? Wie wird man performen mit zwei neuen Fahrern im Team? Einer davon, Nurki. Klar, der hat schon jetzt ein bisschen Formel-1-Erfahrung sammeln können in Rennen, aber er ist auch nicht viele Rennen gefahren. Deswegen Haas und Bärmann generell einfach ein Fragezeichen für mich. Deswegen habe ich ihn einfach mal dahin geknallt.
Okay, interesting. Bei mir, Lance Stroll, hängt auch, denke ich, irgendwo so ein bisschen damit zusammen, wo Aston Martin sich dann platzieren wird in meinem Constructor-Ranking. Da kommen wir dann ja noch zu. Aber ja, es ist Lance Stroll, ne? Also ich weiß, wir haben die Debatte auch oft geführt. Wir haben sie ja sogar schon mit Tim geführt, mit Tim Tramnitz. Und es ist halt immer wieder das Gleiche gewesen. Der Mann hat ja irgendwo Talent. Ansonsten wäre er ja nicht da. Klar, es ist natürlich eine Riesenhilfe, dass sein Dad ihn überall durchcarried, sage ich mal, mit Geld. Aber der Mann kann ja fahren. Es wirkt halt einfach so, als hätte er keinen Bock zu fahren. Und ich meine, guck dir damals Türkei an oder irgendwas, wo er dann auf einmal auf Pole steht aus dem Nichts. Aber es sind halt so die seltenen Fälle bei Stroll und ich weiß halt nicht, ich sehe es halt immer nie über die ganze Saison. Deshalb ist Stroll bei mir auch schon wieder so weit unten gelandet.
Ja, check ich. Die Konstanz hat er nicht. Er ist immer, wie du gesagt hast, immer mal wieder gut für ein gutes Ergebnis. Aber über eine ganze Saison bin ich da bei dir, sehe ich auch nicht. Über das, was über ein Rennen möglich ist, werden wir später vielleicht noch mal reden. Wer weiß.
Ja, mal gucken.
Also kann gut möglich sein, dass wir darüber später bei einer anderen Kategorie noch mal reden werden, was über ein Rennen für Lance Stroll möglich ist.
Da, also, wenn ich hier jetzt, keine Ahnung, irgendwie Podium oder irgendwas höre, das wird crazy. Egal, weiß. Gehen wir zu Platz 16. Platz 16 bei mir wird dir in der Seele vielleicht ein bisschen wehtun.
Na, wenn du das so anmoderierst, haben wir den gleichen P16.
Naja, es gibt zwei Fahrer.
Obwohl.
Fahrer bei dir, die dir in der Seele wehtun könnten. Aber keine Sorge, die sind beide innerhalb der nächsten zwei Plätze bei mir.
Bei mir auch.
Okay, dann haben wir es vielleicht doch gleich. P16 bei mir ist Yuki Tsunoda.
P16 bei mir ist Alex Albon.
Okay, gut, dann haben wir es andersrum.
Ja, dann ist dementsprechend bei mir P15 Yuki, bei dir P15 Albon.
Ja, korrekt.
Albon kommt aus vielleicht nicht der besten zweiten Hälfte letztes Jahr. Der hatte nicht die beste zweite Saisonhälfte letztes Jahr. Jetzt hat er da einen Teamkollegen vorgesetzt bekommen, der ein Top-6-7 Fahrer der Formel 1 ist, in meinen Augen. Deswegen, es wird sehr, sehr schwer für Albon, da mitzuhalten. Und das wird erstmal die erste Aufgabe sein, mithalten mit Sainz, auch wenn Sainz neu in das Team kommt und das Team kennenlernen muss. Und ich weiß nicht, wie er das meistern wird. Ich hoffe, er wird es gut meistern, aber ich habe da ehrlicherweise meine Bedenken.
Ja, also für mich, es passt einfach zu, ich sag jetzt mal, Williams irgendwo und auf der anderen Seite auch zu Wiekaap. Wiekaap erwarte ich jetzt nicht allzu viel, werden wir dann auch im Constructor-Ranking sehen. Williams eigentlich genau das Gleiche und Albon halt im Endeffekt vor Tsunoda, einfach aus Fahrer-WM-Punkten, technischen Gründen. werden wir auch gleich noch bei den nächsten Plätzen sehen. Also auf 14 habe ich dann tatsächlich Olli Bärmann. Weil ich denke, dass Haas ganz gut klarkommen wird tatsächlich. Es ist schwierig einzuschätzen. Ich meine, Haas ist immer so eine Wildcard irgendwie. Manchmal sind sie gut, manchmal sind sie schlecht, manchmal sind sie richtig schlecht, manchmal sind sie richtig gut. Es ist so, kannst es nicht einschätzen. Aber ich fand, den Progress, den sie letztes Jahr jetzt gemacht haben, war schon ziemlich beachtlich. Und gerade mit Ocon hast du einen sehr erfahrenen Fahrer. Mit Bärmann hast du einen jungen Fahrer, der aggressiv ist, der gern auch mal ein Risiko eingeht. Sicherlich wird das vielleicht auch in ein oder dem anderen Rennen mal nicht ganz so gut sein, dass er gern ein Risiko eingeht. Aber ich denke, all in all wird Berman sehr solide performen. Deshalb Berman bei mir auf 14.
Na, damit bin ich einverstanden. Ich finde Berman so sympathisch. P14 ist für mich vollkommen fein für ihn. Ich habe auf P14 meinen dritten Alpin mittlerweile schon mit Franco Colapinto, der bei mir 14. wird. Der wird das Steuer relativ zeitnah übernehmen, denke ich. Und dann ordentlich fahren. Der wird jetzt nicht überperformen, wie er es in den ersten 3-4 Rennen für Williams vielleicht gemacht hat. Der wird sich irgendwo einpegeln, da wo wirklich sein Level ist, in einem relativ soliden bis guten Auto. Davon gehe ich aus. Und deswegen P14, gesichertes Mittelfeld mit ein paar Rennen weniger als die anderen. Ist, glaube ich, ein Platz, über den sich da niemand beschweren würde.
Ist auch solide. Platz 13 habe ich Carlos Sainz.
Auf 13?
Auf 13, ja. Liegt okay. Daran, dass es einfach mit dem Williams-Auto irgendwo zusammenhängt. Ich sehe Carlos definitiv besser als Albon. Aber ja. Das Problem ist, ich glaube nicht, dass der Williams jetzt nur weil Carlos da ist, auf einmal magisch 10.000 Mal besser sein wird als in der letzten Saison.
Nein,
deshalb habe ich meine Erwartungen ein bisschen zurückgedrosselt und mal geguckt, dass ich Carlos irgendwo so in dem Bereich platziere.
Ja, okay, kann ich verstehen. Mein Platz 13 ist, den hattest du schon, mein P13 ist Lance Stroll, weil ich glaube, er ist nicht durchgehend ein schlechter Fahrer. Wir haben drüber geredet schon. Er kann über ein Rennen was richtig Gutes reißen manchmal. Die Konstanz ist da halt die Frage. Deswegen habe ich ihn auch noch ordentlich hinter Alonso von den Punkten her. Jetzt von der Platzierung sind die gar nicht so weit auseinander bei mir. Aber von den Punkten wird da schon ein deutlicher Unterschied sein. Aber Lance Stroll, wenn er seine guten Rennen hat, ist das in dem Bereich des Mittelfelds schon sehr, sehr viel wert. Und deswegen habe ich ihn auf P13 gepackt.
Ja, ist auch fein für mich. Wie gesagt, es ist ein schwieriges Thema mit Stroll. Also, es kommt auch immer drauf an, wie er Bock hat, so ein bisschen. Also,
auf jeden Fall.
So, dann P12 und P11 kommen zwei Fs. Einmal auf 12, Franco Colapinto.
Ja.
Weil ich glaube, das hat inzwischen jeder verstanden, dass wir beide der Auffassung sind, dass Jack Doohan keine lange Zeit in der Formel 1 haben wird und relativ fix von Franco Colapinto ersetzt werden wird bei Alpine. Und ich denke auch, dass Colapinto über die Saison hinweg einen soliden Job machen wird. Ihm werden nur ein paar Rennen fehlen. Deshalb ist sein Abstand zum Teamkollegen auch ein bisschen größer. Aber alles in allem wird er, denke ich, so performen, dass er ungefähr auf 12 landet. Und dann auf 11 haben wir das andere F, nämlich mit Fernando Alonso. Der im Endeffekt einfach nur da, so weit vorne, um die ganzen Punkte von Lance Stroll so ein bisschen auszugleichen, dass sich das mit dem Ranking ausgeht. Und außerdem denke ich, Alonso kann man nie wirklich abschreiben. Klar, Alonso wird Phasen haben, wo er jetzt nicht überragend ist, vielleicht auch, wenn das Auto jetzt nicht unbedingt das Beste ist. Aber Alonso ist halt Alonso. Wenn der Mann einmal richtig drin ist, wenn er so richtig im Tunnel ist, dann fährt der Mann auch ein super Rennen. Und ich glaube, gerade jetzt auch dann mit der Ankunft von Adrian Newey, ich meine, Newey hat selber gesagt, er erwartet, dass er knapp 2 Monate hinterherhängen wird und dass das Auto noch nicht deshalb so up to par sein wird. Aber vielleicht wird es ja dann zum Ende der Saison hin besser, wo ich mir dann auch vielleicht bessere Performances von eben einem Fernando Alonso oder einem Lance Stroll erhoffen kann, welche die Punkte dann auch rechtfertigen.
Ja, verstehe ich. Finde ich gut. Liegen wir nicht komplett weit auseinander. Sind wir sehr, sehr nah beieinander, würde ich sagen. Mein Platz 12 ist Esteban Ocon. Einfach Gleiches, was ich so ähnlich bei Berman schon gesagt habe. Haas ist für mich einfach ein großes Fragezeichen. Ich weiß nicht, wo ich Haas hinstecken soll dieses Jahr. Ich habe da wirklich gar keine Ahnung, was da bei Haas wird. Ob das jetzt wieder ein weiterer Schritt nach vorne wird, ob die auf dem gleichen Level bleiben, ob die wieder schlechter werden. Ich weiß gar nichts bei Haas. Haas ist für mich wahrscheinlich das größte Fragezeichen nächstes Jahr der ganzen Formel 1. Deswegen habe ich vom fahrerischen Talent einfach mal gedacht, selbst wenn das Auto nicht gut sein wird, wird Ocon damit was Ordentliches anstellen können. Deswegen habe ich ihn auf P12 gepackt und dann mache ich auch mal die 11 gleich hinterher. Das ist bei mir Carlos Sainz. Du hast es auch gesagt, der Williams wird kein komplett anderes Auto sein, nur weil Carlos Sainz da drin sitzt. Sainz wird das Bestmögliche rausholen. Sainz wird das teaminterne Duell gegen Albon, glaube ich, sehr, sehr deutlich gewinnen. Und deswegen P11, er wird an P10 kratzen. Er wird nicht weit von P10 entfernt sein, glaube ich. Aber ich glaube, P11, wenn irgendjemand bei Williams sagt, ey, in der Fahrer-WM ist ein Fahrer von euch P11, dann ist man damit auch zufrieden.
Ja, vermutlich schon. Dann P10 ist tatsächlich wieder die Wildcard Haas mit Esteban Ocon. Ich gehe einfach davon aus, Ocon wird das neue Umfeld gut tun, dass er so aus diesem toxischen Umfeld bei Alpine einfach raus ist. Der Mann, denke ich, wird einfach ganz gut reinstarten. Er wird besser klarkommen. Ich glaube auch nicht, dass von Berman tatsächlich die Gefahr allzu groß sein wird, weil Berman halt eben Zeit brauchen wird, denke ich, um wirklich voll anzukommen. Weil es ist ja dann schon noch mal was anderes, ein paar Rennen mal zu machen, als eine volle Saison. Und da hat für mich Ocon einfach ganz klar den Vorteil, die Nase vorn. Dementsprechend denke ich, P10 ist realistisch. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich denke, dass Haas sich relativ gut schlagen wird.
Ja, finde ich gut. Mein P10 ist Fernando Alonso. Und ich glaube, über den hast du eigentlich schon alles gesagt, was gesagt werden muss. Ich glaube, über Fernando Alonso müssen wir nicht mehr viel sagen. Aston Martin hinkt zurück, vielleicht am Ende der Saison. Alonso kannst du nie abschreiben.
Ja,
Alonso
aber hat auch so seine Rookie-Tendenzen, ne? Darfst du nicht vergessen, der Mann als Rookie.
Das sowieso. aber wie gesagt, ein Alonso kannst du nie abschreiben von einem Alonso. Solange der Formel 1 fährt, kannst du eigentlich davon ausgehen, dass der seine Leistung bringt. Und wenn er die Leistung nicht mehr bringt, dann wird er nicht mehr in der Formel 1 fahren. So einfach wird es bei Alonso sein, denke ich mal. Und deswegen, irgendwo da wird er sich, um P10 rum, wird er sich am Ende einreihen.
Gut, dann haben wir jetzt noch einen Platz, bevor wir, denke, ziemlich in die spannende Ebene kommen. Und vor allem, wo wir, denke, auch Unterschiede haben werden, könnte ich mir vorstellen.
Das kann sehr gut sein.
Ne? Kommen wir zu P9. P9 ist für mich Pierre Gasly.
Ja.
Das ist relativ einfach simpel. Ich denke, der Alpine wird ein solides Auto sein, sehr gutes Mittelfeld. Und ich denke einfach, dass Gasly, also A gegen Duhin wird es, denke, relativ easy. Und ich halte von einem Gasly mehr, als ich von einem Colapinto halte.
Ja, das auf jeden Fall. Gasly ist ein guter Fahrer. Gasly erwarte ich als Best of the West, wenn Alpine wirklich das abliefert, was ich von ihnen erwarte. Dann erwarte ich ihn eindeutig, also wirklich auch eindeutig als Besten von diesem Mittelfeldteam, sage ich mal. Und der Abstand wird jetzt auch auf P10, auf P11, auf Alonso Sainz bei mir nicht klein sein. Der wird relativ groß sein in meinen Augen, weil Gasly in der Kombination mit dem Auto ist halt schon ein Match. Das passt einfach. Der wird wieder das Maximum rausholen. Der wird gute Rennen fahren. Der wird auch wieder seine Rennen haben, wo der um die Podien mitfahren wird, wie auch immer. Am Ende weiß niemand wie, aber der wird rum mitfahren irgendwann mal. Und deswegen wird er P9. Und wer weiß, vielleicht kämpft er ja sogar um noch mehr mit. Wer weiß.
Ja, das Ding ist, ich glaube auch bei Gasly muss man einfach bedenken, in dem Gasly-Colapinto-Ding, ich finde es auch schön, wie wir die ganze Zeit einfach nur von Colapinto reden, aber es ist halt wirklich das Realistischste, was bei Alpine wahrscheinlich passieren wird. Wir haben ja bei Colapinto gesehen, ja, er hat unfassbar gute Rennen und er ist unfassbar beeindruckend gefahren letzte Saison, aber du hast es zum Ende hin, fand ich, richtig gesehen. Der Mann hat richtig gebröckelt bei Williams. Und gerade mit den ganzen Crashes, die haben ihm nicht gut getan, die werden auch seiner Confidence nicht gut getan haben. Und das zeigt so auf der anderen Seite auch, dass Colapinto noch einen sehr weiten Weg hat, den er gehen muss, um eben zu lernen, wie man halt schnell ist, aber das Auto auch teilweise einfach nicht schrottet dabei, weißt du?
Ja, so sieht's aus. Colapinto ist noch so ein so sehr roher Fahrer, würde ich sagen. An dem musst du noch viel arbeiten, der braucht noch viel Zeit. Das Talent hat er gezeigt, das hat er auf jeden Fall für die Formel 1. Die reine Pace ist da. Es geht halt nur darum, reifer zu werden, ordentlicher zu werden, halt einfach wirklich den nächsten Schritt und dass nicht nur ein Schritt, den Colapinto gehen muss, die nächsten Schritte zu gehen, um reifer zu werden, um konstanter zu werden, um diese Leistung Woche für Woche abrufen zu können. Und wenn er die Leistung, die er wirklich die ersten 2-3 Rennen bei Williams gezeigt hat, wenn der die irgendwann unfallfrei jede Woche zeigen kann, dann wird das ein richtig guter, richtig gefährlicher Fahrer. Aber so sehe ich auch gar keine Gefahr für Gasly, wenn da ein Colapinto drin sitzt, geschweige denn Duhin, sehe ich auch keine Gefahr. Und Paul Aaron, der ja bei mir auch mal drin sitzt, ja, logischerweise auch nicht.
Ja. So, Top 8. Jetzt wird's, glaube ich, interesting. Auf Platz 8 steht bei mir Liam Lawson.
Auf Platz, okay. Okay. Okay, ich bin überrascht. Ich habe bei P8 definitiv erwartet, dass wir eindeutig den gleichen Fahrer haben werden. Denn ich habe auf P8 Antonelli stehen.
Okay, ja, das hatte ich jetzt schon fast vermutet, dass das bei dir der Fall sein wird. Ja.
Der wahrscheinlich auch noch roheste Fahrer von den allen, weil er am wenigsten Erfahrung hat, weil er bis jetzt nur Formel 3, Formel 2 gefahren ist. Klar, Trainingssession in der Formel 1, ja, wow. Das sind alle schon gefahren, alle Rookies sind auch schon Trainingssessions gefahren, das ist jetzt nichts Besonderes. Jeder davor hat mehr Erfahrung in der Formel 1 oder generell im Motorsport als Antonelli. ich sehe auch Antonelli noch als sehr rohen Fahrer. Er hat in der Formel 2 klar gezeigt, was er kann. Gerade am Ende der Formel 2-Saison hat er gezeigt, wie gut er wirklich sein kann und wie gut er ist. Deswegen für die Zukunft ist er auf jeden Fall ein Versprechen. Ich weiß nicht, ob er ein Versprechen auch für die Gegenwart ist. Und ich erwarte einen Kampf um P8 mit Pierre Gasly von Antonelli.
Okay. P7, willst du anfangen?
P7 habe ich gern. Ich habe auf, wie du hier guckst, du lässt mich anfangen. Du hast Antonelli auch noch nicht auf P7. Kann ich schon rauslesen. Ist okay für mich. Ich habe Liam Lawson auf P7. So, Red Bull wird kein unfassbar gutes Auto bauen für Top-Team-Verhältnisse. Lawson wird auf gar keinen Fall mit Verstappen mithalten können. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Deswegen sehe ich Lawson auf P7 hinter den etablierten Top-Fahrern einfach.
Ich mache mir die Klischees ja wirklich zu eigen, ne? Also ich will ja wirklich, dass die Leute mich roasten, aber so sei es. Ich habe auf P7 George Russell.
Ja, das ist krass. Das ist krass. Das ist verrückt.
Und dementsprechend habe ich auf P6 Kimi Antonelli.
Das ist verrückt. Dass ein Antonelli einen Russell schlägt, das ist komplett verrückt. Das lasse ich auch so nicht durchgehen. Das ist krass. Das ist krass, dass du sagst, ein Antonelli schlägt einen George Russell, weil du George Russell nicht magst.
Nein, das liegt nicht daran.
Du sagst das nicht, weil George Russell nicht daran.
Das geht wirklich in den späteren Moment noch über. Das ist jetzt nicht einfach so deshalb. Es hat schon einen Hintergedanken dabei, weshalb das so dasteht.
Das finde ich krass. Antonelli schlägt Russell, finde ich sehr, sehr krass. Das ist auch schon für mich der erste Hot-Take hier. Antonelli schlägt Russell. Ist für mich ein Hot-Take.
Das war auch der Punkt, mit dem ich am meisten gehadert habe. Kann man obviously Lobe verstehen. Russell hat ein unglaublich gutes Jahr jetzt hingelegt gehabt. Im Vergleich vor allem zu Hamilton, welcher ja eher für meine Verhältnisse oder meine Einschätzung ein schwieriges Jahr bei Mercedes hatte. Dementsprechend hat es Russell sehr, sehr gut gemacht. Kimi Antonelli ist für mich auch so eine Wildcard. Ich habe ja gerade letztes Jahr Antonelli sehr viel auch kritisiert an vielen Stellen. Aber für mich ist Antonelli, er gibt mir so die Vibes von, du hast es jetzt bei Colapinto so gesagt, so ein Rohschliff, der erstmal noch so fertig werden muss. Und das erinnert mich so ein bisschen an den Verstappen eben, der dann in Spanien zum Beispiel 2016 ankam und bei Red Bull, sage ich jetzt mal, er war so ein Rohschliff, aber jetzt guck dir mal an, wo er sich hinentwickelt hat. Und ja, das ist ein langer Weg, aber die Pace von Antonelli wird, glaube ich, unglaublich sein. Der Mann wird, glaube ich, auch unglaublich aggressiv sein. Und das Schöne ist bei Antonelli, da haben wir vor der Aufnahme drüber geredet, Perke, der Mann könnte 20 Mal in die Wand fliegen und der Mann, sein Sitz bei Mercedes würde nicht mal ansatzweise wackeln, weil Toto Wolff hinter ihm steht. Ich sag mal so,
wenn er 20 Mal in die Wand fliegt, dann landet er nicht vor Russell.
Das ist richtig. Mir ging es jetzt mehr um die Verdeutlichung von der Situation da. Und daher denke ich auch, dass Antonelli sehr aggressiv fahren wird und auch wirklich kein Blatt vor den Mund nehmen wird, sich nicht zurückhalten wird, sagen wir es so. Und ich denke, dass Antonelli vor Russell beenden wird. Und das wird gleich mit einem anderen Call noch dann quasi weitergehen, der von mir später kommt. Aber ich denke, Antonelli wird nicht über die ersten Rennen hinweg, aber über die gesamte Saison hinweg vor George Russell am Ende landen.
Das finde ich verrückt.
Ja, aber Perke, es sind die verrückten Calls, die wir auch einfach mal brauchen. Und wo dann am Ende der Saison auf einmal man sagt, ja, das ist schon ziemlich verrückt gewesen. Hättest du mir das am Anfang der Saison gesagt, hätte ich dich für blöd erklärt.
Nein, das wird man dazu nicht sagen. Man wird dazu sagen, du Idiot, warum hast du das gemacht? Es war klar, dass das nicht passiert. Das wird man am Ende der Saison sagen. Das sollte klar sein. Gut, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich bin verwirrt von deiner Entscheidung, sehr verwirrt, sehr überrascht, sehr geschockt. Bei mir auf P6 kommt ein Fahrer. Ich weiß selbst nicht, wie ich das jetzt argumentieren soll, dass dieser Fahrer auf P6 ist.
Na, das klingt ja schon besser als meine Argumentation gerade, oder was?
Ja,
wenn du sagst, du weißt selber nicht, wie du das verargumentieren sollst.
Ja, es tut mir leid. Nein, du wirst mir da zustimmen. Du findest das super, dass ich den Fahrer da habe. Ich selbst finde es halt nur nicht super, dass ich den Fahrer da habe. So, das ist das Problem an der Sache. Ich bin nicht zufrieden damit, dass ich den Fahrer da habe. Aber ich musste ihn da einsortieren. Ich habe mal gesagt, das kann noch gar nicht so ewig her sein. Lass es zwei, drei Monate her sein. Da habe ich gesagt, dieser Fahrer, ich kann mir vorstellen, dass der in den WM-Kampf eingreifen wird. Und jetzt sage ich, er wird P6, und zwar George Russell. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit gesagt, er wird irgendwie was mit dem WM-Kampf zu tun haben. Jetzt sage ich, er wird P6. Jetzt, wenn man sich noch mal alle anderen Fahrer vor Augen führt, alle anderen Teams, ich weiß nicht, ob er wirklich in den WM-Kampf eingreifen wird. Bin ich mir nicht mehr so sicher wie vor 2-3 Monaten. Aber ich denke mal, mit einem P6 ist er gut bedient. Ist letzter der richtigen Top-Fahrer, würde ich behaupten. Das würde ich auch vom Talent übrigens behaupten. Er ist der schlechteste erste Fahrer aller Top-Teams. Wobei manche würden bestimmt einen Case machen, er ist vielleicht besser als ein Norris. Da gibt es bestimmt einige, die das sagen würden. Aber ich glaube, dass er schlechter als ein Verstappen ist und schlechter als ein, ich nehme jetzt mal Leclerc als ersten Fahrer bei Ferrari, dass er da schlechter ist, das sollte im Normalfall nicht zur Diskussion stehen. Und deswegen habe ich George Russell auf 6 gepackt, weil ich habe mir die 5 Namen darüber angeguckt und ich konnte es für mich nicht machen, Russell über auch nur einen einzigen von denen zu setzen. Es ging nicht.
Okay, da sind wir ja schon mal gleich. Also da sind wir ja schon mal gleich geblieben. Da waren jetzt keine Unterschiede oder irgendwas. Damit kann ich mich super abfinden, weil auf 5 kommt dann für mich tatsächlich auch schon der aktuelle Weltmeister mit Max Verstappen.
Auf 5?
Auf 5.
Ja, okay, der wird ein schlechtes Auto haben, aber okay, auf 5 habe ich noch nicht. Auf 5 habe ich ihn gewaltig noch nicht.
Ja, ich schon.
Also ist halt Max Verstappen, das Ding ist halt.
Ja, es ist Max Verstappen, aber wenn Liam Lawson auf 8 landet, dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wie schlecht der Red Bull auch ist.
Guck dir mal an, wo Perez gelandet ist dieses Jahr, das ist ja gar kein Argument gegen Verstappen.
Ja, aber also dieses Jahr hat er auch ein deutlich besseres Auto gehabt, als er es nächstes Jahr oder dieses Jahr jetzt haben wird.
Das wissen wir noch nicht.
Doch,
wir können davon ausgehen, ja. Also wir gehen beide davon aus, dass Red Bull kein gutes Auto bauen wird, da bin ich komplett bei dir. Red Bull wird kein gutes Auto, Red Bull wird nicht das Top-Team sein, Red Bull wird auch nicht zweite Kraft sein im Normalfall. Aber es ist Max Verstappen. Das darf man nicht vergessen, ein Max Verstappen wird nicht Fünfter. Ein Max Verstappen wird nicht Fünfter, das sage ich dir.
Ein Max Verstappen
das wird Fünfter. Ich habe den anderen mehrfachen Weltmeister auf P5 gepackt. Ich habe Lewis Hamilton
What
auf P5.
What a disrespect!
Ja, ich habe Lewis Hamilton auf P5.
Was ein Disrespect, das ist ja weil das finde ich wilder als mein Antonelli-Russell-Call.
Das findest du wilder?
Ja, das finde ich wilder. Also der Disrespect ist ja crazy.
Lass mich doch reden erstmal. Lewis Hamilton, also erstmal Lewis Hamilton in ein neues Umfeld. Erstmal musste er sich da auch angewöhnen. Das hatte er lange nicht mehr, dass er sich in ein neues Team einfinden musste. Das ist eine relativ neue Situation für ihn. Musste er generell in seiner Karriere erst ein einziges Mal machen, als er von McLaren zu Mercedes gegangen ist. Das heißt, das ist für ihn keine alltägliche Situation, in ein neues Team zu kommen. Dann hast du in deinem Team einen Fahrer, der das Team, deinen Teamkollegen, der das Team in- und auswendig kennt, der von Tag 1 eigentlich Ferraris Nummer 1 war. Egal, wer sein Teamkollege war, auch gegen einen Vettel war ein Leclerc eigentlich schon die Nummer 1, wenn wir mal ganz ehrlich zu uns sind. Der das Team besser kennt, der unfassbare Pace hat. Ein Hamilton, muss man auch die Frage stellen nach letzter Saison, ist das noch der Hamilton, der wirklich um Titel fahren könnte? Ich glaube, ja, er könnte es. Klar, es ist immer noch ein Hamilton. Aber vielleicht ist doch ein bisschen Rost jetzt dran am Hamilton. Das können wir nicht wissen. Wenn man letzte Saison einen Russell nur gerade so schlägt, wie es jetzt mit einem Leclerc im eigenen Team wird, wie es mit einem meiner Meinung nach noch anderen Team wird, das noch stärker ist als Ferrari. Ich sehe Ferrari nicht als stärkstes Team nächste Saison. Und das stärkste Team meiner Meinung nach, kann ich jetzt auch schon sagen, wird McLaren sein. Und die haben zwei junge Fahrer, die auch aggressiv sind, die auch vor nichts zurückscheuen. Und dann hast du Max Verstappen. Weiß nicht, ob das Auto schlechter wird, ob Red Bull, Mercedes besser wird. Die werden relativ auf Augenhöhe liegen, denke ich. Und da ist ein Verstappen einfach zurzeit besser als ein Hamilton. So habe ich dann für mich 4 Fahrer gefunden, die über Hamilton landen werden. Ich wollte Hamilton auch höher packen, glaub mir, ich wollte ihn höher packen. Genauso wollte ich einen Russell schon höher packen. Ich will alle höher packen, es geht aber nicht. Die Spitze ist so gut, die Spitze ist so qualitativ hochwertig, die wir dieses Jahr in der Formel 1 haben werden. Es ist so unpredictable wie wahrscheinlich noch nie, was dieses Jahr in der Formel 1 passieren wird. Und deswegen habe ich Lewis Hamilton, deswegen hat es nur für P5 gereicht bei mir.
Okay, gut, das heißt, bei dir ist es P5. Dann lass mich mal deine Top 4 noch predikten. Du wirst auf 4 wirst du einen Max Verstappen haben?
Nein.
Okay, dann hast du da einen Oscar
Piastri. Das ist schon falsch, kannst schon aufhören. Kannst schon aufhören zu
predikten. Dann hast du da einen Oscar Piastri.
Auf 4 habe ich Oscar Piastri.
Dann wirst du auf 3 Max Verstappen haben. Mhm. Auf 2 Charles Leclerc und auf 1 Lando Norris.
So ist meine Top 4, ja.
Okay. Also meine ist anders. Ein bisschen. Also ich habe ja auf 5 Max Verstappen. Ich habe auf 4 Oscar Piastri. Ich habe auf 3 Lewis Hamilton.
Und du regst dich so krass darüber auf, dass ich 2 Plätze tiefer habe.
Ja, weil der Punktunterschied einfach ein komplett anderer bei unseren Szenarien sein wird.
Ja, wahrscheinlich schon.
Und mein Weltmeister für 2025 ist Charles Leclerc.
Ich würde es auch lieber sehen. Soll ich dir, wie es ist? Ich würde einen Charles Leclerc lieber sehen als einen Lando Norris auf 1.
Meine Argumentationsgründe dahinter. Oder meine Denkweise. Recht simpel. Für mich das beste Fahrerduo, was es im Grid gibt, ist mit Abstand und nicht mal ansatzweise antastbar Leclerc und Hamilton. Also allein Hamilton ist schon ein Riesenfaktor, aber gepaart mit Leclerc für mich mit Abstand das beste Duo im ganzen Grid. Danach kommen obviously Norris und Piastri, aber das Ding ist, die Argumentation, dass Hamilton über die letzten Jahre jetzt auch nicht mehr das Gelbe vom Ei war, ja, aber auf der anderen Seite, guck dir einen Fernando Alonso an. Ich glaube, bei Hamilton wird das so eine Sache sein, wenn der ein Auto hinkriegt, was Ferrari für mich liefern wird, weil Ferrari einfach eine sehr, sehr gute Kehrtwende gemacht hat über die letzte Zeit jetzt mit Vasseur. Wenn er ein Auto kriegt, was gut ist, wird das ein Alonso-Ding. Guck dir an, wie Alonso 2023 auf einmal mit diesem Aston Martin gefahren ist und wie Alonso wieder aufgeblüht ist. Alonso, der Mann ist absolut insane gefahren für sein Alter. Und alle dachten auch, Alonso, ja, mein Gott, der ist wahrscheinlich auch schon über seinen Zenit drüber und der fährt einfach nur noch so. Und guck dir an, was der für Leistungen abgerissen hat mit diesem Aston Martin, als ihm das Auto gegeben wurde. Und ich glaube, dass wenn man einem Lewis Hamilton ein Auto mit Ferrari gibt, was wirklich wettbewerbsfähig ist, dann wird der Mann aber sowas von in alte Muster zurückrasten und der Mann wird wieder da sein, mental und auch vom Willen her wird er wieder da sein. Und ich glaube, in der Kombination mit Charles Leclerc wird das ein richtig, richtig gefährliches Duo und gefährliches Team. Ich denke, Leclerc wird die Überhand haben, weil Leclerc einfach mehr drin ist im jetzigen Ferrari-Team. Ich würde das allerdings aber nicht unterschreiben für 2026 dann, wenn Lewis Hamilton sehr gut reinkommt, wie ich es erwarte. Weil ich denke, dass dann der Hunger auf den 8. Titel von Hamilton wieder so richtig geweckt ist. Und ich denke einfach, dass Ferrari über die Saison hinweg einfach das gewisse Etwas haben wird. Und ich glaube, vielleicht ist es ein bisschen Delulo als Ferrari-Fan das jetzt zu sagen, aber ich glaube, dass es dieses Jahr einfach Ferraris Jahr wird und es für Norris einfach nicht reichen wird.
Ich würde es mir auch wünschen. Erstmal das Hamilton-Ding würde ich niemals ausschließen. Das Hamilton, ich habe gesagt, ich hätte ihn auch lieber höher gepackt als P5. Am Ende hatte ich halt 4 Fahrer drüber. Ich würde niemals ausschließen, dass ein Hamilton höher landet als P5. Auf gar keinen Fall. Ich hätte es auch lieber, dass ein Leclerc die WM gewinnt als ein Norris. Da bin ich bei dir. Ich glaube aber, Lando Norris wird es dieses Jahr holen. Einfach, klar, Leclerc und Norris waren beide schon mal im WM-Kampf, hatten beide schon mal die Erfahrung. Aber der WM-Kampf von Norris gegen Verstappen hat sich länger gezogen, zumindest auf dem Papier, als der von Leclerc gegen Verstappen. Das heißt, Norris weiß auch, wie es ist, in die entscheidende Phase der Saison zu gehen.
Weiß er das? Weiß er das wirklich? Weil er war nie richtig in der entscheidenden Phase. Er war immer noch weit weg. In der entscheidenden Phase der Saison
war er noch im WM-Kampf drin.
Ja, aber er war immer noch weit weg. Das ist der Punkt. Er war nie in der Nähe, dass er Verstappen so gefährlich wurde, dass Verstappen ernsthaft im WM-Kampf in Gefahr stand auf einmal.
Für mich weiß Norris durch die letzte Saison, gerade am Ende der Saison, wie er jetzt mit Druck umzugehen hat. Er hatte jetzt diese Drucksituation, die ein Charles Leclerc im WM-Kampf so nie hatte.
Aber für mich hat genau das Ende der letzten Saison gezeigt, dass Norris nicht mit dem Druck voll umgehen kann. Und gerade, dass das vielleicht noch sein Kritikpunkt oder sein Knackpunkt ist, an dem er arbeiten
konnte
muss.
Konnte er letztes Jahr nicht. Es heißt ja immer, du musst erst ein großes, das ist klar, bei anderen Sportarten besonders, du musst erst ein großes Finale verlieren, um dann gewinnen zu können. So heißt es ja. Du musst erst groß verlieren, damit du groß gewinnen kannst. Und das hat Norris letztes Jahr gemacht.
Aber er war ja nie bis zum in diesen Finalsituationen so richtig. Final, also für mich wäre es jetzt so gewesen, Rennen, wenn er gesagt hätte, keine Ahnung, er wäre jetzt 10 Punkte von Verstappen weg gewesen. Und er hätte eine realistische Chance gehabt, den Titel noch zu holen. Aber das war ja, ab Brasilien war es ja over. Und selbst in Brasilien waren es ja immer noch über 50 Punkte gefühlt.
In Brasilien hatte er die Chance, den Vorsprung unfassbar krass klein zu machen. Hat er nicht geschafft, weil Verstappen von ganz hinten nach ganz vorne gefahren ist. Aber dadurch, dass du im drittletzten Rennen die Chance hast, den Vorsprung von deinem Konkurrenten wieder so minimal zu machen, bist du auf jeden Fall drin für mich im WM-Kampf. Egal, ob das jetzt, ich habe auch zu dem Zeitpunkt gesagt, war entschieden schon, war auch schon entschieden, aber rein auf dem Papier, gerade wenn du die Chance hast, an so einem Wochenende, so spät in der Saison, den Vorsprung von deinem Konkurrenten nochmal so zu verkleinern, bist du im WM-Kampf irgendwie drin. Du hast den Druck, dem Druck konnte Lando Norris auf gar keinen Fall standhalten. Da sind wir uns beide einig, da ist sich jeder einig. Aber wie ich gesagt habe, du musst erst groß verlieren, um groß gewinnen zu können. Ich glaube, Norris hat dieses Großverlieren jetzt mehr erlebt als ein Charles Leclerc im WM-Kampf. Weil Leclerc, bis wann war Leclerc wirklich im WM-Kampf?
Mitte der Saison.
Ja, da war Norris für mich auf jeden Fall länger drin. Da würden manche, wie du jetzt wahrscheinlich sagen, nee, war er eigentlich auch nicht. Ich würde sagen, schon. Deswegen, außerdem wird er für mich, also ich glaube, er wird das vielleicht bessere Auto bekommen. Das heißt, er hat auch noch Auto-Advantage. Die Erinnerungen an die letzte Saison sind bei ihm frischer als bei Leclerc an vor 3 Jahren. Das ist ja bei ihm jetzt schon wirklich lang her bei Leclerc, dass er im WM-Kampf war. Norris ist für mich der Fahrer, den es zu schlagen gilt dieses Jahr. Nicht ein Leclerc, auch wenn ich vom reinen Talent her sage ich auch, ein Leclerc ist besser als ein Norris.
Also das,
vom reinen Fahrer.
Das Ding
sage ich auch, das wird ein unfassbar enges Ding. Das ist ein Münzwurf, kannst du tauschen, wie du willst. Aber ich glaube, am Ende wird die Erfahrung, die Lando Norris letztes Jahr hatte, ihm mehr helfen als die Erfahrung, die Charles Leclerc vor 3 Jahren hatte. Und er wird auch noch Auto-Advantage haben.
Also für mich sind so 3 Punkte. Erster Punkt wäre so, das Ding ist, die Erfahrungen, die Norris und Leclerc für mich gemacht haben, sind für mich fast ähnlich oder fast relativ gleich, weil beide haben durch ihre eigenen Fehler die WM verspielt. Punkt. Ist jetzt erstmal grundsätzlich unabhängig, wo es passiert ist, weil am Ende des Tages beide haben es durch sich selbst größtenteils verspielt oder durch Teamfehler, wie durch Ferrari und McLaren. Auf der anderen Seite, vom Auto her, Ferrari bekommt mehr Wind-Tunnel-Time als McLaren. Das ist schon mal ein Handicap für McLaren, finde ich. Und ich glaube, dass bei Lando Norris auch einfach drittens viel mehr zu verlieren ist als bei Leclerc. Für Norris geht es um viel, viel mehr, als es bei Leclerc geht. Weil das Ding ist, Norris hat am Ende der letzten Saison jetzt gesagt, nächstes Jahr ist sein Jahr, nächstes Jahr wird er Weltmeister. Für Norris ist dieses Jahr jetzt Make or Break. Er muss es jetzt schaffen. Er hat es jetzt angekündigt, dass er Weltmeister werden will und dass er es wird dieses Jahr. Für Norris geht es darum, er muss Weltmeister werden. Für Leclerc ist es so, ey, wenn wir im WM-Kampf drin sind, geil, fuck it, wir gehen rein und das wird. Aber für Norris, er hat jetzt den Druck, er muss jetzt liefern, weißt du?
Ich glaube, Leclerc hat in dieser Saison mehr Druck als Lando Norris. Und ich,
aber warum?
Und zwar,
also durch,
ja,
durch
was begründet? Das kann ich dir sagen. Und zwar kommt der Druck nicht durch die Öffentlichkeit oder sonst was, nicht durch eigene Aussagen, wie es jetzt bei Norris der Fall ist. Der Druck kommt anders teamintern. Klar, Leclerc ist der erste Fahrer bei Ferrari, so wird er auch, offiziell wird es heißen, wir haben keinen ersten Fahrer, die stehen beide auf einer Stufe, bla bla bla. Leclerc wird irgendwo der erste Fahrer immer noch sein von Ferrari, weil den baut man seit seiner Jugend auf und Leclerc lässt man so einfach nicht los. Jetzt hat er das erste Mal als etablierter Formel-1-Fahrer, das sage ich bewusst als etablierter Formel-1-Fahrer, einen Fahrer zur Seite gestellt bekommen, der unfassbare Erfahrung hat. Ja, deswegen sage ich etabliert, weil er hatte natürlich schon mal Vettel als Teamkollegen. Aber da war Leclerc ja noch lange nicht auf dem Level, auf dem er jetzt ist. Er hatte zwischendurch einen Sainz, den er jede Woche, jedes Jahr weggewatscht hat, der am Ende auf eine Saison gesehen nie richtige Konkurrenz war. Der war immer über Phasen Konkurrenz, ja. Aber über eine ganze Saison war Sainz nie Konkurrenz. Und Leclerc hat jetzt diese Situation. Er war jahrelang der erste Fahrer des Teams. Und jetzt kommt einer ins Team, der sagt, ich will auch die WM gewinnen. So, klar hätte Sainz auch die Ansprüche angemeldet, aber Sainz hätte ja nie eine realistische Chance gehabt, in diesem Ferrari jemals Weltmeister zu werden. Ein Hamilton kommt da rein ins Team, sagt, ich will zum 8. Mal Weltmeister werden. Jeder glaubt ihm das, jeder weiß, Hamilton hat's drauf, die WM zu gewinnen. Bei Leclerc wird der Druck teamintern kommen, weil er weiß, da kommt den jemand anderes von der Seite, der auch meinen Platz will, der den ersten Sitz bei Ferrari, sag ich mal, will, der im Ferrari-Weltmeister werden will. Klar hat Norris den irgendwo mit Piastri auch, aber die Situation mit Piastri hat er jetzt schon seit 2 Jahren, die ist nicht neu. Leclerc hat jetzt eine Situation, an die er sich neu gewöhnen muss. Da kommt ein komplett anderer Druck teamintern, weil wenn Leclerc 3 Wochen mal nicht performt und Hamilton dann erster ist, dann heißt es ganz schnell, wir setzen jetzt auf Hamilton als erstes Pferd, weil der die beste Chance auf die WM hat.
Gut,
und für Norris
ist das eine Situation, die er kennt. Anders.
Ja, aber Norris kennt die Situation schon.
Ja, aber
mit dem Team intern.
Aber widersprichst du dir nicht gerade so ein bisschen selber mit den Aussagen von vorhin, dass Hamilton eben nicht genau das machen wird, was du jetzt gerade gesagt hast?
Sondern ich habe selbst gesagt, ich schließe niemals aus in Hamilton. Hamilton kannst du nicht ausschließen. Wenn der da kommt, der wird mehr Druck haben. Gerade am Anfang, gerade medial und teamintern, wird der Druck sein. Leclerc muss sich jetzt erstmal beweisen gegen einen richtig guten Teamkollegen. Carl Sainz ist ein richtig guter Teamkollege, aber gegen richtig, richtig guten Teamkollegen.
Ja, aber dann wird ja Hamilton kein Fünfter in der WM und Leclerc Zweiter.
Werden wir sehen. Aber ich sehe Norris vor Leclerc und Leclerc, der mehr zu verlieren hat.
Also, das mit mehr zu verlieren, finde ich, also, weil Leclerc hat es ja nicht zu verlieren in dem Sinne. Wenn er Zweiter im Team wird, so be it, weil Leclerc ist immer noch die Zukunft. Das ist ja jetzt nichts, was er zu verlieren hat. Er bleibt ja trotzdem die Zukunft des Teams. Verlieren im Sinne ist ja, dass Norris angekündigt hat, er wird Weltmeister. Wenn er es nicht wird, dann steht er in der Öffentlichkeit auf einmal als der Typ da, der groß redet und nichts liefert.
Ja, jeder hat doch schon mal angekündigt, ich werde Weltmeister, bla bla bla. Wer in der Formel 1 nicht Weltmeister werden will, der ist da fehl am Platz.
Nee, natürlich, es geht nicht um das, wer Weltmeister werden will. Das ist klar, dass das jeder will. Aber Norris hat spezifisch am Ende der letzten Saison gesagt, next year is going to be my year. Das haben wir bis jetzt nicht von Leclerc oder irgendwem gehört.
Der war am Ende im WM-Kampf irgendwo noch drin, auf dem Papier zumindest. Der hatte das beste Auto. Der geht davon aus, er wird nächstes Jahr auch dieses Jahr auch das beste Auto haben. Natürlich meldet er an, weil der glaubt, das Team interne Duell gewinnt er. Davon gehe ich auch aus. Norris ist noch eine Stufe über Piastri. Ich weiß nicht, wie lange das noch sein wird.
Dass gut, vielleicht ändert sich ja sogar schon dieses Jahr. Oder vielleicht wird es ja dieses Jahr schon nicht. Intern einfach noch
glaube ich spannender. Nicht. Das wäre natürlich ein komplett neues Szenario, das ich nicht so einberechnet hätte.
Na, vor allem auf der anderen Seite, da geht es ja wirklich darum, wenn wir da beim Thema verlieren sind, da hat Oscar Piastri ja wirklich rein gar nichts zu verlieren bei dem Punkt.
Oscar Piastri hat nichts zu
verlieren. Der kann ja richtig Fuck All geben.
Der kann Knallgas-Gamer.
Also, weil der könnte ja richtig rein.
Piastri wird nicht Weltmeister. Jetzt fangen wir
nicht an. Nein, darum geht's nicht. Aber er kann ja Norris genügend Probleme machen.
Probleme, die werden sich genauso Punkte wegnehmen, wie sich die Ferraris gegenseitig Punkte wegnehmen werden. Der Einzige, der keine Punkte weggenommen bekommt, ist Verstappen. Und das am Ende wird Verstappen der lachende Dritte sein und Weltmeister werden, weil er halt keinen Teamkollegen hat, der ihm Punkte wegnimmt. Am Ende wird es darauf hinauslaufen. Aber Teamkollegen, der Punkte wegnimmt, den haben beide.
Ich habe auch bei
ist wirklich haarscharfe Situation. Ist wirklich wahrscheinlich am Ende der Autovorteil, den ich bei McLaren sehe.
Ich hab bei Lawson auch lange überlegt, ob der die Saison 26 noch sieht, ne?
Wen hättest du sonst hochgeholt?
Ja, das ist halt das Thema, keine Ahnung. Ich hätte halt wirklich jetzt. Und
Tsunoda kannst du jetzt nicht mehr hochholen.
Das ist halt der Punkt.
Den kannst du jetzt
das ist nicht halt mehr der hochholen. Punkt. Und ich meine, wenn Lawson Achter wird und Verstappen nur Fünfter bei mir, dann hat Lawson ja seinen Job irgendwo auf dem Papier einigermaßen erwartungsgerecht erfüllt.
Wahrscheinlich schon, ja.
Deshalb habe ich dann auch am Ende jetzt gesagt, ich nehme es jetzt nicht irgendwie als Hot Take oder irgendwas, Lawson dann noch rauszuschmeißen oder so, aber ich weiß nicht. Also. Keine Ahnung, ich kann mir halt auch vorstellen, dass man da wieder so eine kurze Reißleine haben wird, wenn es halt mal nicht läuft. Aber auf der anderen Seite, du holst keinen Hadjar zu Red Bull hoch, keine Chance. Also nee, da sehe ich noch eher Tsunoda oben.
Für Tsunoda gibt es auch keine Chance mehr. Dann ist halt wirklich die Frage, gibt es eine Klausel in Sainz Vertrag, dass du ihn auch mit Season einfach holen kannst? Und dann guckt Williams dumm aus der Röhre. Weil die jetzt auch Colapinto abgegeben haben. Dann gucken die
aber. Die gucken richtig dumm aus der Röhre, das ist richtig. Perke, lass uns mal schnell das Constructor-Ranking durchgehen und dann in Überraschung, Enttäuschung, Hottex und WTF-Moment des Jahres, weil die Episode zieht sich schon eine Weile. Und wir haben noch ein paar, glaube ich, Banger vor uns, die da noch kommen, habe ich so die Vermutung. Dementsprechend lass uns mal das Konstrukteur-Ranking von unten einfach durchgehen. Ich fange mal an. Ich habe auf 10 Kick Sauber.
Habe ich auch.
Dann auf 9 habe ich V-Carb.
Habe ich auch.
Auf 8 Williams.
Auf 8 Haas.
Auf 7 Aston Martin.
Auf 7 Williams.
Auf 6 Haas.
Auf 6 Aston Martin.
Auf 5 Alpine.
Jawohl.
4 Mercedes.
Jawohl.
3 Red Bull.
Jawohl.
2 McLaren, 1 Ferrari.
Ja gut, 2 Ferrari, 1 McLaren.
Okay, gut. Dann, Überraschung des Jahres ist bei mir kein Wunder. Wenn Leclerc Weltmeister wird, ist er für mich die Überraschung des Jahres.
Ist Norris eine Überraschung, wenn er Weltmeister wird? Nee, ne?
Es ist halt die Erwartung, ne? Da sind wir wieder halt beim Punkt. Es ist die Erwartung, dass Norris Weltmeister wird.
Ich würde sagen Gasly als Überraschung.
Gasly ist valid. Wenn Alpine Fünfter wird in der Fahrer-WM und Gasly easy bei dir Neunter wird, dann ist das kein Thema.
Perfekt. Dann haben wir Enttäuschung. Da ist halt die Frage, wie man Enttäuschung definiert.
Ob also ich habe jetzt als
Enttäuschung. Bei dir kann man Verstappen
nehmen. Ich habe als Enttäuschung
Ich habe auch überlegt Verstappen. Ich habe auch überlegt, ob ich Verstappen nehme, weil alles als Nicht-WM-Titel ist halt mittlerweile enttäuschend für einen Max Verstappen. Aber muss man halt auch das Auto mit einbeziehen. Deswegen habe ich mich auch gegen Verstappen entschieden. Und ich habe als Enttäuschung Alex Albon aufgeschrieben. Und warum genau, dazu komme ich noch mal in den Hottext.
Okay, ich habe tatsächlich als Enttäuschung Aston Martin, weil die haben große Signings gemacht, zum Beispiel mit Newey. Und das Ding ist, man erwartet jetzt viel von Aston Martin, gerade auch durch diese großen Signings. Aber ich glaube, gerade auch durch das, was Adrian Newey gesagt hat, dass er eben 2 Monate zurückhängen wird, wenn er anfängt, es einfach nicht wirklich, keine Ahnung, die ersten 2 Drittel der Saison wirklich Leistung zeigen wird. Und dass deshalb Aston Martin ja auch bei mir nur auf 7 ist, sage ich mal. Daher gehe ich von aus, dass für mich Aston Martin die größte Enttäuschung sein wird.
Ja, ist okay für mich.
So, Hot Takes.
So.
Ersten Hot Take hake ich ganz schnell ab. Über den haben wir schon zu oft geredet. Jack Doohan wird nach Rennen 6 von Colapinto ersetzt.
Gut, ersten Hot Take war bei mir nachher Fahrer-WM auch fertig. 4 Fahrer werden für Alpine fahren. Klar, Doohan, Colapinto, Gasly, logisch. Und ich glaube, irgendwie ein Rennen bekommt ein Paul Aaron, weil jemand krank wird oder so, einfach einen Paul Aaron reinwerfen.
Aber das genau muss ja dann passieren, so das muss, da muss ja Colapinto oder Gasly krank werden.
Richtig, das muss später in der Saison passieren, dass ein Aaron da wirklich irgendwas bekommt. Sowas ähnliches habe ich letztes Jahr schon mal gemacht, dass ich gesagt habe, 3 Reservefahrer werden fahren, ist aufgegangen. Jetzt sage ich, es werden in dieser Saison 4 verschiedene Fahrer, ob es ein Paul Aaron ist, ist mir dann am Ende auch egal. Also wenn, dann wird es ein Paul Aaron. Es werden 4 Fahrer für Alpine an den Start gehen.
Okay. Ich halte es nicht mal für komplett unrealistisch, sagen wir es so. Dann, das ist jetzt, also jetzt, ich habe wirklich die nächsten 3 Calls inklusive WTF-Moment des Jahres sind wirklich alle vogelwild. Ich halte sie aber nicht für 100% unmöglich. 2. Hot-Take, Red Bull gewinnt nicht ein Rennen in der gesamten Saison.
Das ist krass. Das ist
krass. Ich denke, Max Verstappen wird sich gut. Er ist bei mir nur 5. fairerweise. Muss man dazu sagen. Ich denke, der Mann wird Podien ohne Ende holen. Gerade auch in Rennen, wo die oben sich gegenseitig die Punkte wegnehmen werden. Ich denke aber nicht, dass Red Bull ein Rennen gewinnen wird. Weil ich denke einfach nicht, dass das Auto von Red Bull wirklich gut sein wird diese Saison.
Aber als dritte Kraft, bei dir ist Red Bull 3. Kraft und als 3. Kraft gewinnst du kein einziges Rennen.
Nein, weil ich denke, dass die Ferrari und McLaren einfach wirklich in einer anderen Liga sein werden. Das wird so ein, okay, mit, das wird so ein Frontrunner 1,5, so, weißt du? Du hast so die Top-Leute, Feld 1, und dann hast du so das Mittelfeld, was ja normalerweise Feld 2 wäre. Und ich denke, das wird noch mal so ein eigenes Top-Mittelfeld, so ein 1,5er-Feld werden, so von Mercedes und Red Bull.
Also glaubst du, dass alle Siege von Ferrari und McLaren ausgemacht werden? Oder glaubst du, dass Mercedes oder ein Überraschungssieg überpassieren
kann? Ich denke, es kann ein Überraschungssieg passieren. Aber es ist jetzt einfach klar, es kann auch Red Bull sein. Aber ich sage jetzt einfach für meine Prediction, dass Red Bull keins gewinnen wird. Weil wir brauchen einfach einen Hot Take. Und ich halte das für ein, wenn ich meine Fahrer-WM angucke, halte ich das für einen relativ realistischen Hot Take. Weil du hast 4 Autos davor. Wenn die mit der Reliability und allem einigermaßen gut hinkommen, dann reicht es, wenn einer von diesen 4 den Sieg holt, nur damit Red Bull nicht gewinnt. Ist auch so ein Will Buxton-Spruch eigentlich gefühlt gerade gewesen, aber.
Das ist richtig. Wenn die 4 vor Red Bull ins Ziel kommen, dann gewinnt nicht Red Bull.
Das ist so ein richtiger Will Buxton-Spruch. Schade an der Stelle, dass der Mann übrigens nächste Saison nicht mehr dabei ist. Weil er bei IndyCar jetzt, glaube ich, ist und F1 TV verlassen hat. Sehr schade. Ich habe Will Buxton immer sehr enjoyed. Aber das ist ein anderes Thema.
Gut. Hot Take Nummer 2 von mir. Der betrifft Pierre Gasly, den ich ja schon als Überraschung hatte, schon als P9 hatte. Ich habe als Hot Take gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie hot der ist, nachdem Red Bull gewinnt, kein einziges Rennen-Take. Ich glaube, dass Pierre Gasly deutlich, deutlich näher an P8 und P7, also deutlich näher an den Top-Teams dran sein wird, als er nach unten schauen muss. Das heißt, Gasly wird sich nur nach oben orientieren und nicht nach unten. Der wird von P10, P11 gar keine Gefahr bekommen. Und der wird sehr nach oben gucken. Es würde mich nicht überraschen, wenn er hier 8. oder 7. werden würde. Gasly, der Weg geht nur nach oben für ihn. Der wird sich nicht nach unten umgucken müssen. Ja, er ist näher an den Top 8 als an den Top 10. So.
Okay. So, dritter.
Oder an den Bottom 10.
Dritter Hot Take. Hat auch was mit Reservefahrer zu tun. Und zwar,
bin gespannt.
Mindestens ein Rennen in 2025 wird Valtteri Bottas für Mercedes fahren.
Okay. Ja, finde ich cool.
Halte ich, find ich cool. Für machbar.
Das finde ich cool. Ja, mit Reservefahrer-Tags holte ich mich ja sowieso
und,
ab.
Und Bottas ja. nochmal in einem Mercedes zu sehen, in einem Rennen, boah, das wäre geil. Das wäre richtig geil.
Das wäre auf jeden
Fall richtig cool.
Würde ich gerne sehen. Bin ich dabei. Unterstreiche ich. Gefällt mir der Hot-Take. So, mein dritter Hot-Take ist, ich habe mir hier aufgeschrieben, für Albon wird es eng. Das ist das, was ich mir aufgeschrieben habe. Ich habe ja schon mal gesagt, das ist ja heute nicht das erste Mal, dass ich sage, Albon wird, denke ich, im Teaminternen Duell ordentlich zu tun haben und das meiner Meinung nach deutlich verlieren gegen Carlos Sainz. Und das zu einem Punkt, hier wird auch Carlos Sainz bei mir 11., Albon 16. Albon allein quasi daran schuld, dass man in der Konstrukteurs-WM nicht vor Aston Martin steht. Da ist dann irgendwann, der ist so schlecht zu einem Zeitpunkt, dass man wirklich überlegt, ist es das noch? Ob man ihn sogar vielleicht mit Season rauswirft, aber man hat ja jetzt keine Alternative mehr mit Colapinto, das macht es natürlich noch unwahrscheinlicher. Aber ich glaube, oder ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das die letzte Saison für Albon bei Williams sein wird.
Das ist ein wilder Call.
Weil es einfach nicht mehr bringt bei Williams. Oder weil Sainz einfach zu gut ist und man höhere Ansprüche dann an Albon hat und er denen nicht nachkommen kann.
Was hältst du von der Albon-Rückkehr zu V-Carb?
Ja.
Und Williams schnappt sich dafür zu Noda.
Driver-Swap? Ja, ich glaube nicht, dass ein Noda viel besser performen würde im Williams. Weiß ich nicht, was ich davon halten würde eigentlich. Also, ich sag mal so, ich würde Albon natürlich unfassbar gern weiter der Formel 1 sehen. Albon, mein Lieblingsfahrer. Aber ich sehe keine krasse Option, die für ihn Sinn ergeben würde und fürs Team Sinn ergeben würde. Da sehe ich keine Option, also wirklich keine. Ich sehe nicht, ich würde Hot Take vielleicht sogar erhöhen, das wird Albons letztes Jahr in der Formel 1, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Weil ich sehe nicht, ich sehe kein Team, was Bedarf hat an einem Alex Albon, der jetzt auch nicht mehr der Jüngste ist. Er sieht jung aus, den haben wir in der Rookie-Klasse von Leclerc, Russell, Norris im Kopf, aber die sind alle jünger als er. Albon ist nicht mehr der Jüngste. Ich sehe nicht, welches Team Bedarf an einem Alex Albon hat. Ich sehe es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht ein Andretti, wenn die sagen, ey, wir brauchen doch noch mal
aber auch die könnten bessere
Fahrer,
Picks nehmen.
Perez, Bottas, Albon. So. Aber Andretti wirklich das einzige Team, wo ich wirklich Bedarf sehen würde. Ich weiß, für Albon wird es eng.
Naja, gut.
Und es bricht mir das Herz, das so zu sagen. Aber ich sehe keinen Bedarf bei irgendeinem anderen Team an einem Alex Albon.
Naja, dann ist es so. Also ich denke nicht, dass es so schlimm wird. Ich denke auch, dass Sainz gewinnen wird, das teaminterne Duell. Aber ich denke jetzt nicht, dass es so schlimm wird. Was ich aber denke, und das ist der verrückteste Call von allen, die ich heute gemacht habe.
Das ist ja auch der WTF-Moment, der darf
verrückt
sein.
Mein WTF-Moment des Jahres kommt erst nach Abu Dhabi.
Nach Abu Dhabi? Nein. Nein.
Und ich Perke, dass mein Kimi Antonelli und George Russell Call nicht ganz unbegründet und allein dasteht. Ich denke tatsächlich, dass, ja, es ist ein unwahrscheinliches Szenario, aber für den Fall der Fälle, dass Kimi Antonelli tatsächlich George Russell schlagen sollte. Ich habe extra noch mal die Vertragssituation nachgeguckt von Russell. Der ist nur bis Ende 25 contracted. Und Verstappen wirklich nur Fünfter wird und nicht ein Rennen gewinnen würde, dass Max Verstappen und Toto Wolff sich zusammensetzen würden und ich denke, dass die einen Deal hinkriegen würden, sodass Max Verstappen am Ende der Saison Red Bull Racing verlässt und George Russell ersetzt.
Finde ich gut. Mag ich. Mag ich den Take. Haben wir ja schon mal drüber geredet. Da war ich eher, der gesagt hat, ich halte es für realistischer als du. Du warst ja immer so, das wird niemals passieren, nein, nein.
Unter den Umständen könnte ich es mir tatsächlich vorstellen, wenn das so eintrifft. Weil dann hätte Toto Wolff nämlich auch einen Grund, George Russell rauszukloppen, wenn Antonelli in seinem ersten Jahr bereits Russell schlägt.
Und dann kannst du eigentlich auch Red Bull direkt anbieten, Swap-Deal. Hier, komm, nimm George Russell.
So weit bin ich jetzt nicht gegangen, aber dann hättest du tatsächlich bei Red Bull einen Grund, einen Tsunoda hochzuholen.
Da hat man ja schon lange gesagt, der hat keine Zukunft mehr und der soll sich anders umgucken.
Ja, aber du bist bei Red Bull de facto am Arsch, wenn du Verstappen verlierst.
Die Blöße gibt man sich nicht, ein Tsunoda jetzt noch. Nachdem man sagt, Tsunoda hat bei uns keine Zukunft, gibt man sich nicht die Blöße, einen Tsunoda noch mal hochzuholen. Dann würde man wirklich anfragen, ey, dann würde man Russell anfragen, dann würde man Sainz fragen. Aber man würde vieles lieber machen, als jetzt noch einen Tsunoda hochzuholen, nachdem man öffentlich gesagt hat, Tsunoda wird's nicht. Also Tsunoda halte ich als für sehr, man würde eher bei Gasly noch mal anklopfen, ey, hast du noch mal Bock, zu uns zu kommen, als dass man wirklich Tsunoda hochzieht.
Gut, das ist ein Thema für die Zukunft. Dafür müssten erstmal ein paar Szenarien so,
das so aus meiner Prediction. Auf die Folge hätte ich Bock, wer wird Nachfolger von Max Verstappen? Die Folge möchte ich. Die Folge möchte ich haben.
Tja.
Na gut, Mein WTF-Moment, da gibt's, können wir weniger spekulieren, wahrscheinlich. Ganz am Anfang der Folge habe ich es schon mal angekündigt, glaube ich, dass wir den Namen noch mal hören werden. Ich sage, Lance Stroll wird ein Podium einfahren. Und das ist mein WTF. Also, okay. Das finde ich schon einen soliden WTF-Moment, weil wenn Stroll da oben auf dem Podium steht, dann würde ich mir schon WTF geben.
Ich hatte jetzt so erwartet, Lance Stroll wird die Formel 1 verlassen oder irgendwas.
Nein. Der wird ein Podium holen. Der wird ein Podium einfahren. Der wird in deine unbestrittene Top 4 da einbrechen und da einfach mal ein Podium, keine Ahnung, Regenchaos in Brasilien oder was auch immer, mir egal wie.
Ja.
Lance Stroll steht auf einem Podium.
Klingt doch nach was, Perke. Klingt doch nach was. Ich würde vielleicht noch hinzufügen, wir haben ja jetzt selber unsere ganzen Predictions hier abgegeben. Und ganz ehrlich, die Hot Takes und den WTF-Moment des Jahres, das ist natürlich schon noch mal vom Spannungslevel eine eigene Kategorie für sich. Deshalb, an alle, die jetzt gerade zuhören, schreibt uns doch gerne mal, ob auf Instagram oder hier in Spotify in den Kommentaren, was sind eure 3 Hot Takes oder der eine WTF-Moment des Jahres für 2025? Würde uns mal interessieren, was ihr denkt, was vielleicht ein bisschen unwahrscheinlich ist, aber hot genug ist, damit man das als Hot Take nehmen kann. Würde mich mal interessieren. Bin gespannt, was wir so zu lesen bekommen, Perke. Ich glaube, da werden sicherlich auch noch ein paar Dinge dabei sein, die wir gar nicht auf dem Schirm hatten. Aber ich glaube, es wird bestimmt lustig werden.
Davon gehe ich aus, ja. Da freue ich mich jetzt schon drauf, das zu lesen.
Ja. So, dann haben wir unsere Way Too Early Predictions für 2025 damit abgehakt. Keine Sorge, nach den Testfahrten kommen natürlich noch mal unsere richtigen Predictions für 2025. Deshalb heißt es ja hier Way Too Early Predictions, weil wir wirklich anhand von gar nichts das Ganze predikten. Dementsprechend kommt da auch noch mal eine richtige Prediction, nachdem wir auch ein paar Daten von den Testfahrten haben. Perke, soll ich sagen oder soll ich es nicht sagen?
Oh Gott, was denn?
Es war mir ein inneres Blumenpflücken.
Ach so. Ja, sehr gern kannst du das sagen. Ich dachte, was habe ich denn jetzt verpasst hier? Haben wir noch was anzukündigen heute?
Nee. Ja, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Hat sehr Spaß gemacht. Manchmal sehr hitzige Diskussion, aber manchmal auch sehr harmonische Calls, fand ich. Hat Spaß gemacht.
Auf jeden Fall, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
In dem Sinne, wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, es hilft uns wirklich weiter. Wir sind nicht mehr ewig weit entfernt von den 1000 Bewertungen auf Spotify und jede Bewertung hilft, diesem Ziel näher zu kommen. Das ist unser Ziel für 2025, Perke, 1000 Bewertungen auf Spotify. Sage ich jetzt hier einfach mal. Dementsprechend, tut gerne euren Teil, es wäre wirklich sehr cool, wir danken für jede Bewertung. Und in dem Sinne, wir hören uns nächste Woche dann zu einer schönen News-Folge, wenn ich mich nicht irre, Perke, oder?
Boah, alle News aus dem Winter zusammengefasst.
Ja.
Das wird super.
Das wird eine gute Folge, genau. Freut euch drauf, habt eine schöne Woche und ein schönes Wochenende. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.